Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind in einem Freitagabend. Mein Name ist Regine Heubaum. Ich komme von der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Ich bin dort verantwortlich für die Bibliothek und das Archiv. Von Hause aus bin ich Historikerin. Und seit einigen Jahren bin ich auch die stellvertretende Leiterin dieser Einrichtung. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich hier sein kann. Ich wurde gebeten, etwas zu erzählen über die Stadt und das Lager. Und ja, ich werde nicht freisprechen, wie das mein Vorredner so wunderbar getan hat. Aber wenn Sie Fragen haben, ich bin auch bereit, also die zwischendurch mal zu beantworten. Das finde ich sehr schön eigentlich. Ja, mein Vortrag, den habe ich überschrieben mit: Diese Dinge waren allgemein bekannt, die Stadt Nordhausen und das Lager Dora. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz was zur Geschichte des Lagers sagen, weil ich nicht weiß, hier sind ja, glaube ich, auch Damen und Herren dabei, die nicht hier aus der Stadt kommen, und als Einleitung ist das, glaube ich, nicht schlecht. Das Konzentrationslager Mittelbau-Dora war das letzte von den Nationalsozialisten gegründete KZ-Hauptlager. Es wurde zu einem Zeitpunkt gegründet, als der Krieg für das Deutsche Reich eigentlich schon verloren war. Der Krieg ging zu diesem Zeitpunkt bereits in das fünfte Jahr und die deutsche Kriegsniederlage war nach der Niederlage von Stalingrad bereits absehbar. Dennoch propagierten die Nationalsozialisten den sogenannten totalen Krieg und propagierten den Sieg mit sogenannten Wunderwaffen, die in der Propaganda auch als Vergeltungswaffen bezeichnet wurden. Das Lager Dora wurde Ende August 1943 gegründet, zunächst als Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Und Ausgangspunkt für die Gründung dieses Lagers war die Bombardierung der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, wo man bereits seit einigen Jahren dabei war, diese A4-Rakete zu entwickeln. Nach der Bombardierung entschloss sich die NS-Führung dann dazu, die Raketenproduktion in ein bereits vorhandenes unterirdisches Treibstofflager im Kohnstein unter Tage zu verlagern. Ein Barackenlager für die Häftlinge gab es zunächst nicht. Die Gefangenen mussten dort leben, wo sie arbeiteten. Monatelang waren die KZ-Häftlinge in den unterirdischen Stollen untergebracht und sahen das Tageslicht nicht. Erst im Frühjahr 1944 entstand für sie ein oberirdisches Barackenlager. Ich habe jetzt hier mal ein Foto mitgebracht, was im Jahr 2009 entstanden ist. Man sieht hier den ehemaligen Appellplatz des Lagers, und ich habe dieses Foto ausgewählt, weil im Hintergrund sehr deutlich die Stadt Nordhausen mit der Kirche zu sehen ist. Zu keiner Zeit war das KZ Mittelbau-Dora ein von der Außenwelt isolierter Raum vor den Toren der Stadt. Die Vorgänge in und um das Lager blieben vor den Augen der lokalen Bevölkerung keineswegs verborgen. Die Berührungspunkte zwischen Stadt und Lager vermehrten sich, nachdem die SS mit dem Aufbau des Lagers begonnen hatte. Zwar mussten KZ-Häftlinge den überwiegenden Teil der Aufbauarbeiten selbst bewerkstelligen, dennoch kamen immer wieder Zivilisten aus der Region in das Lager. Baumaterial musste in das Lager geliefert werden. Handwerker aus Nordhausen und dem Umland erhielten im Rahmen des Lageraufbaus Aufträge von der SS. Das Nordhäuser Sägewerk Schmalz lieferte 1944/45 Bauholz in das Lager. Ein in Niedersachs-Werfen ansässiger Zimmereibetrieb war mit der Errichtung der Wachtürme und dem Aufbau eines ersten provisorischen Krematoriumsofens im Lager Dora betraut. In den ersten Monaten nach der Gründung des Lagers wurden die Todesfälle im Lager Dora durch das Standesamt in Sangerhausen beurkundet. Wir sehen hier das Sterbebuch des Standesamtes Sangerhausen. Das ist das Deckblatt von insgesamt etwa 680 Sterbeurkunden, die der örtliche Standesbeamte ausstellte. Ende des Jahres 1943 war dann die Beurkundung durch das Standesamt in Sangerhausen beendet. Und es ist zu vermuten, dass die hohe Anzahl von Todesfällen der Grund dafür war, dass die Registrierung der Sterbefälle nun durch die KZ-Verwaltung selbst vorgenommen wurde. Im Herbst 1944 ließ die SS ein reguläres Krematorium in Betrieb nehmen, in dem sich zunächst ein Ofen befand, der bis heute erhalten geblieben ist. Auch das Gebäude können Sie heute noch besichtigen. Ein Lehrling aus Nordhausen berichtete, er habe im Winter 1944 die Fenster im Krematoriumgebäude eingebaut und dabei das Verbrennen der Leichen beobachten können. Auch über das KZ-Wachpersonal ergaben sich enge Verbindungen zwischen Stadt und Lager. Während die Angehörigen der KZ-Wachmannschaften in Unterkünften beim Häftlingslager untergebracht waren, hatten höherrangige SS-Angehörige häufig ein Privatquartier in der Stadt oder in der näheren Umgebung. Die Wachleute, die in den Sammelunterkünften untergebracht waren, verbrachten ihre Freizeit in der Stadt Nordhausen. Es entwickelten sich Freundschaften und auch Liebesbeziehungen zu Einheimischen. Auch Hochzeiten zwischen Angehörigen des KZ-Wachpersonals und Frauen aus der Umgebung müssen vorgekommen sein. Im Frühjahr 1944 wurde dann die Raketenproduktion in der unterirdischen Anlage im Kronstein aufgenommen. Im Mittelwerk, so hieß die staatseigene Firma, die mit der Waffenproduktion beauftragt war, arbeiteten durchschnittlich 5.000 KZ-Häftlinge und 3.000 deutsche Zivilbeschäftigte. Wir sehen hier Zivilarbeiter aus Nordhausen und der Umgebung, die auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz ins Nordwerk sind. Beim Nordwerk handelt es sich nicht um das Mittelwerk, von dem ich eben sprach, sondern es befand sich auf der Nordseite des Kohnstein, wo die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke Flugzeugteile montieren ließen, nicht mit der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen, aber mit sehr vielen zivilen Zwangsarbeitern. Die Zivilarbeiter, die im Mittelwerk beschäftigt waren, waren meist als Handwerker tätig und den Häftlingen gegenüber als Vorarbeiter weisungsbefugt. Aber auch Ingenieure und Techniker sowie weibliche Büroangestellte arbeiteten im Mittelwerk und kamen täglich mit den KZ-Zwangsarbeitern in Berührung. Oft kam es zu brutalen Übergriffen seitens der zivilen Meister und Vorarbeiter auf die ihnen unterstellten Häftlinge. Im Sommer 1944 sah sich die Betriebsleitung des Mittelwerkes daher sogar dazu veranlasst, eine Anweisung an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu richten, in der tätliche Angriffe auf Häftlinge ausdrücklich untersagt werden. Wir sehen hier diese Sonderdirektionsanweisung. In dieser Sonderdirektionsanweisung heißt es: Seitens des Lagerarztes des Arbeitslagers Dora wurde wiederholt die Feststellung getroffen, dass Häftlinge, die in Büros oder im Betrieb des Mittelwerkes eingesetzt sind, von Gefolgschaftsmitgliedern wegen irgendwelcher Vergehen geschlagen oder sogar mit spitzen Instrumenten gestochen wurden, sodass sich diese Häftlinge zum Teil in ärztliche Behandlung begeben mussten. derartige Eingriffe in die Befugnisse des Lagerkommandanten durch die Gefolgschaftsangehörigen des Mittelwerkes haben unter allen Umständen zu unterbleiben. Zitat Ende. Die Misshandlungen durch die Zivilbeschäftigten hörten auch trotz dieser Anweisungen nicht auf. Andere Zivilarbeiter und Angestellte versuchten aber auch, den Häftlingen zu helfen, etwa indem sie ihnen längere Ruhepausen gewährten oder ihnen Lebensmittel von zu Hause mitbrachten. Gegenüber den zahlreichen Berichten deutscher Zeitzeugen über das sogenannte Brotzustecken ist jedoch Skepsis angebracht, denn überlebende Häftlinge berichten sehr viel seltener von solchen Hilfeleistungen. Für die Deutschen war die Unterstützung der Häftlinge mit Risiken verbunden. Offiziell war es ihnen sogar streng verboten, mit den Häftlingen überhaupt zu sprechen. Dass es dennoch Fälle gab, in denen deutsche Zivilbeschäftigte den Gefangenen halfen, zeigt, dass es durchaus Handlungsspielräume gab. Es blieb jedem überlassen, ob er sich hilfsbereit oder neutral gegenüber den KZ-Zwangsarbeitern verhielt. Handgreiflichkeiten wurden von den Betriebsleitungen sogar ausdrücklich untersagt. Wir sehen hier ein Schild, Werke, Häftlinge. Das stammt schätzungsweise aus dem Jahr 1944. Da sollte eingetragen werden die Anzahl der Werker, also der Zivilarbeiter und der Häftlinge und welche Anzahl von Teilen gefertigt wurden. Nicht nur im unterirdischen Mittelwerk kamen deutsche Arbeiter und Angestellte am Arbeitsplatz mit Häftlingen in Berührung. Auch in anderen Firmen und Handwerksbetrieben in Nordhausen und Umgebung kamen KZ-Zwangsarbeiter zum Einsatz. Insassen des Lagers Dora und später auch der Bölke-Kaserne mussten bei rund 30 Nordhäuser Betrieben arbeiten, darunter auch beim Maschinenbauunternehmen Schmidt-Kranz & Co. Die SS verlieh die KZ-Insassen gegen eine pauschale Tagesgebühr an Unternehmen. Hunderte Firmen, vor allem aus der Bauwirtschaft, machten davon Gebrauch und konnten so trotz des immer stärker werdenden Arbeitskräftemangels lukrative Aufträge annehmen. Auch zahlreiche Kleinbetriebe und Familienunternehmen profitierten von der KZ-Zwangsarbeit. Wir sehen hier, da komme ich jetzt erstmal drauf zu sprechen, bereits im Dezember beschloss die NS-Führung, weitere Stollen in der Umgebung des Mittelwerkes vorantreiben zu lassen. Die geplanten Stollenanlagen waren für die Flugzeug- und Motorenwerke des Junkers-Konzerns vorgesehen. Ich erwähnte das vorhin schon beim Foto. In der Nähe der Baustellen richtete die SS KZ-Außenlager ein, die zunächst noch dem KZ Buchenwald unterstellt waren, aber dann im Herbst 1944 zusammengefasst wurden zum selbstständigen KZ Mittelbau. Gegen Kriegsende umfasste das KZ Mittelbau 40 Außenlager, die sich über den gesamten Harz erstreckten. Wir sehen hier die Fassade der Gaststätte des ehemaligen Lagers Elrich-Bürgergarten. Das war vormals eine Gaststätte gewesen, die dann im Jahr 1944 zum KZ-Außenlager umfunktioniert wurde. Durch das dichte Netz von Außenlagern ergaben sich zahlreiche Berührungspunkte zwischen den Lagern und ihrem Umfeld. Die Lager befanden sich oftmals mitten in den Ortschaften. In Harzungen befand sich der Lagereingang direkt gegenüber der Dorfkirche. Das KZ-Außenlager Elrich-Bürgergarten lag mitten in der Stadt Elrich und war im Gebäude einer beliebten Gaststätte untergebracht. Nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Passanten konnten tagtäglich mit ansehen, wenn die Häftlinge im Innenhof des Bürgergartens Appell stehen mussten und dabei Prügelstrafen vollstreckt wurden. Hans Schmidt, der als Kind täglich die Häftlingskolonnen durch Elrich ziehen sah, berichtete später: Im Morgengrauen rückte ein Teil der KZ-Häftlinge aus dem Lager zu verschiedenen Arbeitsplätzen aus. Die Kolonnen kamen über die Bahnlinie in die Stadt. Auf ihrem holprigen Pflaster schlurften die Holzpantinen im Gleichmaß einer unheimlichen, ängstigenden Uhr. Ab und an bellten Hunde. Und wenn dieses unbeschreibbare Geräusch in der Abenddämmerung wieder aus dem Alltäglichen, anfangs kaum hörbar, näher kam, durfte ich nicht hinter dem Zaun auf die schweigenden Männer warten, sondern musste bei Großmutter in der schmalen Küche sein. Dann übertönte Radiomusik das bedrohliche Grollen, das hinter dem Stacheldraht auf der Juliushütte, die wir nicht mehr betreten durften, erstarb. Ich habe hier mal, um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, eine Karte mitgebracht, die die Lagerstandorte des KZ Mittelbau zeigt. Ich weiß nicht, ob das von hinten so gut zu erkennen ist, aber jeder kleine Kreis markiert hier ein Außenlager. Und ich erwähnte die Zahl bereits, es gab also 40 Außenlager im Jahr 1945. Die Mittelbaulager und der Anblick von KZ-Häftlingen gehörten zum Alltag der Bevölkerung. Täglich schleppten sich Häftlingskolonnen auf dem Weg zu den Baustellen durch die Ortschaften. Auf dem Rückweg führten die KZ-Insassen oftmals Handkarren mit, auf denen sie die Leichen ihrer Mitgefangenen, die während der Arbeit gestorben waren, zurück ins Lager bringen mussten. Nicht selten begegnete die Zivilbevölkerung den Häftlingen mit Ablehnung und Hass. Der belgische KZ-Überlebende Leopold Claessens, der im KZ-Außenlager in Harzungen inhaftiert war und täglich zur Baustelle in Wofleben laufen musste, berichtete: Wenn wir durch das Dorf Harzungen marschierten, jetzt sind das schöne Straßen, damals war das alles unbefestigte Erde, da standen die Mütter mit den Kindern in der Tür und sie spuckten nach uns und warfen mit Steinen. Ich weiß, was man den Leuten in den Dörfern erzählt hat. Bevor das Lager aufgebaut wurde, hat die SS gesagt, hier kommen Mörder, Verbrecher und die Leute haben es nicht besser gewusst. Zitat Ende. Tatsächlich lässt vieles darauf schließen, dass die deutsche Zivilbevölkerung in den KZ-Häftlingen gefährliche Schwerverbrecher sah und sich potenziell durch diese bedroht fühlte. Die nationalsozialistische Propaganda vermittelte über Presse und Rundfunk unmissverständlich das Bild, dass es sich um Schwerkriminelle handelte, die eine akute Gefahr für die sogenannte nationalsozialistische Volksgemeinschaft darstellten. Teilweise war die deutsche Zivilbevölkerung auch an den nationalsozialistischen Verbrechen direkt beteiligt. Die Mittäterschaft der Bevölkerung fand ihren deutlichsten Ausdruck in der Beteiligung bei der Jagd auf flüchtige Häftlinge. Bereits im Januar 1942 wurde im Kreis Grafschaft Hohenstein ein Verband der Landwacht aufgestellt, der die Aufgabe hatte, entflohene Kriegsgefangene wieder zu ergreifen. Der regionale Landwachtverband setzte sich aus 450 zumeist älteren Männern zusammen, die nicht mehr zur Wehrmacht einberufen worden waren. Als Hilfspolizisten unterstanden sie der örtlichen Polizeibehörde. Nach Gründung der Mittelbaulager wurde die Landwacht immer häufiger bei der Suche nach geflohenen Häftlingen eingesetzt. Als sich Anfang April 1945 die amerikanischen Truppen vom Westen her dem Harz näherten, ließ die SS die Mittellager räumen. In aller Eile und mit großer Brutalität trieben die Wachmannschaften die Lagerinsassen in Güter- und Viehwaggons. Mehrere mit Tausenden von Menschen beladene Züge verließen den Südharz in Richtung Bergen-Belsen bei Celle oder in das KZ Ravensbrück nördlich von Berlin. Außerdem schleppten sich viele Kolonnen erschöpfter Häftlinge, angetrieben von ihren Wachmannschaften, zu Fuß durch den Harz in Richtung Nordosten. Häftlinge, die vollkommen erschöpft am Wegesrand zusammengebrochen waren oder einen Fluchtversuch gewagt hatten, wurden vielfach durch die Wachmannschaften getötet. Andere starben unter entsetzlichen Bedingungen an Hunger, Kälte und den durchlittenen Strapazen überfüllten Bahnwaggons. Die Leichname wurden in unmittelbarer Nähe der Landstraße oder entlang der Bahngleise notdürftig verscharrt oder einfach liegen gelassen. Diese Verbrechen vollzogen sich unter den Augen der deutschen Bevölkerung. Daneben gab es innerhalb der deutschen Bevölkerung auch eine kleinere Gruppe, die bereit war, sich aktiv an diesen Verbrechen zu beteiligen. Der Volkssturm, dessen Führung oft in den Händen von fanatischen Nationalsozialisten lag, half bei der Bewachung von KZ-Häftlingen und nahm an polizeilich angeordneten Mordaktionen teil. So gelang es zum Beispiel einigen Dora-Häftlingen während eines Todesmarsches bei Stiege in die umliegenden Dörfer zu flüchten. Der Ortsgruppenleiter, der Revierförster und der Polizeimeister machten Jagd auf sie und erschossen insgesamt 27 Menschen. Für die Stadt Nordhausen sind solche Vorkommnisse nicht belegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es so etwas nicht eventuell auch hier gegeben hat. So existieren zum Beispiel auch im Kreis Nordhausen Gräber von KZ-Häftlingen, bei denen nicht genau geklärt werden kann, wie der dort Bestattete ums Leben kam. So etwa in Utleben, wo der Franzose André Gross begraben liegt, der erst viel später anhand der Haftnummer namentlich identifiziert werden konnte. André Gross soll bei einem Bombenangriff auf Nordhausen geflohen sein und wurde dann später unter ungeklärten Umständen tot aufgefunden. Eine Todesursache wurde nicht festgestellt und die Todesursache ist auch nicht bekannt. In einem amerikanischen Untersuchungsbericht, der nur 3 Tage nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen verfasst wurde, heißt es: Die Zivilbevölkerung von Nordhausen behauptete, nichts von den Bedingungen im Lager zu wissen. Captain Ralph W. Lampert, der als Angehöriger der amerikanischen Streitkräfte das KZ-Außenlager Boelcke-Kaserne aufsuchen sollte, hatte am 12. April 1945 Schwierigkeiten, einen deutschen Zivilisten zu finden, der ihn zum Lager führte, denn alle angesprochenen Personen leugneten die Existenz eines solchen Lagers. Die Schutzbehauptung, über die Existenz der Lager und die Zustände nichts gewusst zu haben, war nicht nur im Südharz, sondern überall in Deutschland sehr weit verbreitet. Tatsächlich waren die Zustände in den Mittelbaulagern für die deutsche Bevölkerung deutlich sichtbar und trafen darüber hinaus auch auf eine Zustimmung, die über das passive Hinausschauen oftmals hinausging. Viele deutsche Zivilisten unterstützten die Täter bei der Spurenbeseitigung und der Vertuschung der Verbrechen. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung war sich darüber im Klaren, dass die Behandlung der KZ-Häftlinge und die Morde an den Gefangenen Verbrechen waren, die nach Kriegsende Konsequenzen nach sich ziehen würde. Zwar begrüßten die meisten das Ende des Krieges mittlerweile, begegneten aber der Besatzung durch die Alliierten mit großem Widerwillen. Die Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen der Sieger und die Aussicht, Mitverantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen tragen zu müssen, führte dazu, dass viele Vorgaben von den Morden und Misshandlungen nichts zu wissen. In vielen Fällen kamen Täter nach Kriegsende konnten Täter auch deswegen nicht juristisch zur Verantwortung gezogen werden, weil Zeugenaussagen und Beweise fehlten. Vielen Dank.